Hanna begrüßt heute Professor Dr. Dietmar Grichnick. Dietmar ist Professor für Entrepreneurship und Direktor des Instituts für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen. Seit Februar 2024 ist er zudem Prorektor für Innovation und Qualität. Seine Leidenschaft gilt dem unternehmerischen Denken, Entscheiden und Handeln in allen Lebenslagen. Nicht nur als Forscher und Lehrer, sondern auch als Coach und Investor. Dietmar hat die Gründungsförderung an der Universität St. Gallen in den letzten 14 Jahren etabliert und unterstützt als Gründer und Co-Direktor des Global Center for Entrepreneurship and Innovation, HSG Spin-Offs und das Schweizer Startup-Ökosystem. Dietmar lebt in St. Gallen, ist verheiratet und stolzer Vater. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie oder mit CrossFit und Yoga.
Lieber Dietmar, ich freue mich sehr, hier heute bei dir sein zu dürfen. Ich starte mit unseren ganz, ganz klassischen Einstiegsfragen und die Frage, die jeder von unseren Gästen gestellt bekommt. Was ist deine Lieblingsmarke?
Ich sage natürlich HSG im Beruflichen. Privat ist es aktuell Hyrox, der einigen schon bekannte Fitness-Wettkampf. Ah. Die Marke auch als Wortschöpfung finde ich interessant. Also Hybrid und Rockstar soll das sein in der Abkürzung. Und ist ein sehr, sehr erfolgreiches globales Phänomen aktuell im Sportbereich.
Und du bist selber aktiv.
Sehr unvernünftig in meinem Alter, aber ich lasse mich da vor allen Dingen auch, was so eine Marke ja leisten soll, emotional sehr mitreißen, manchmal zu sehr.
Bei mir ist es auch schon begegnet, ich bin noch beim Triathlon hängen geblieben. Es kommt dann wahrscheinlich dann danach.
Dann musst du das als nächstes ausprobieren, glaube ich.
Auf welches Produkt könntest du nicht verzichten?
Das ist eindeutig Kaffee. Und Sportschuhe, will ich noch sagen, weil das habe ich mir noch überlegt, dass das sehr schwierig wäre ohne Sportschuhe.
Wie trinkst du deinen Kaffee?
In allen Variationen. Meine Frau ist Italienerin, da gibt es alle Varianten.
Und welcher Sportschuh ist an deinen Füßen?
Das ist im Moment ein Hoka, der nämlich genau das leistet, laufen zu können, aber auch schwere Gewichte zu stemmen und das gleichzeitig.
Gibt es eine Unternehmerin, einen Unternehmer, der dich besonders beeindruckt hat oder immer noch beeindruckt?
Ja, sicher viele. Besonders nachhaltig finde ich im Wortsinne auch Anita Roddick, die so als erste Nachhaltigkeitsunternehmerin gilt. Vielen wird der Name nichts sagen, wohl aber das Unternehmen, das sie gegründet hat, nämlich Body Shop.
Bist du auch Body Shop-Kunde?
Tatsächlich nicht. Das ist mehr so die professionelle Sicht. Diese unternehmerische Leistung, auch mit sehr, sehr klugen Aussagen während ihres ja leider etwas zu kurzen Lebens, sie ist früh verstorben, die sie getan hat, so als Praktikerin am Ende des Tages im Neuland zu betreten im Bereich von nachhaltigem Unternehmertum, die auch wissenschaftlich gute Phänomene wiedergeben, wie es tatsächlich auch evident ist.
Gibt es eine Person, die dich persönlich besonders geprägt hat?
Ja, das ist im wissenschaftlichen Bereich Sara Saraswati, eine sehr prägende Figur in der Entrepreneurship-Forschung, selber auch Unternehmerin aus Indien, aber in den USA hat sie sich mit einem Konzept in den 2000er Jahren hervorgetan, die unsere ganze Denkweise über das Phänomen Unternehmertum wirklich auf den Kopf gestellt hat, nämlich mehr von den gegebenen Ressourcen zu denken als von den Zielen, was gerade ja auch im Marketingbereich eigentlich sehr wichtig ist, Ziele. Und sie hat das ein bisschen in Frage gestellt, dass eigentlich hier mehr der Prozess wichtig ist und auch dieses auf Stärken basierend zu agieren als Unternehmerin oder Unternehmer.
Mit welchen drei Worten würdest du die Entrepreneurship-Szene in der Schweiz beschreiben?
Schweiz ist entgegen vielleicht vielen Mutmaßungen sehr stark im Bereich Unternehmertum und Begriffe wären da für mich Qualität, klassisch Schweiz, Kapital und Deep Tech.
Du hast ja mit dafür gesorgt, dass die HSG diverse erfolgreiche Startups mit begleitet und herausgebracht hat. Gibt es eins, was dich so am meisten beeindruckt hat?
Also grundsätzlich beeindrucken mich meistens die Personen, die es gründen, weil das Unternehmen ist ja mehr ein Mittel zum Zweck, aber gerade da gibt es ganz viele über die mehreren Jahre, die ich jetzt hier tätig sein darf. Aktuell ist es wirklich so ein Herzensthema für mich, bin ich auch selber sehr stark engagiert, ist das Unternehmen Alpina Sana, die nämlich mit einem auch Deep Tech-Ansatz Mangelernährung in Spitälern von älteren Menschen bekämpfen, kann man schon fast sagen. So ein unterschwelliges Phänomen, was viele gar nicht kennen, auch in so einem Land wie der Schweiz, ist das ein echtes Problem, auch in Pflegeheimen. Und mit einem Food-Tracker, wo sie das Essen, was in den Spitälern serviert wird, tracken mit einer sehr gut entwickelten KI auf die Nährstoffe, die Makronährstoffe hin prüfen und und damit messen können, ob die älteren Patienten mangelernährt sind oder nicht. Und dann entgegen jeder Lehrbuchmeinung entwickeln sie ein zweites Produkt. Also im Entrepreneurship heißt es immer Fokus, 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 bitte nur ein Produkt oder ein Ziel dort zu setzen, haben sie gleich ein zweites Produkt am Ende der Wertschöpfungskette, dass sie nämlich den älteren Menschen, die oft ja nicht mehr viel Vergnügen dann haben, wenn sie in so einer Situation sind, die sogenannte FSMT-Nahrung, die ihnen also diese Nährstoffe liefert, als Glacé servieren. Also dass das Ganze noch gut schmeckt. Das finde ich spektakulär. Ich würde es nie so unterrichten, aber es funktioniert sehr gut, weil mit den Revenue Streams, mit den Umsätzen aus diesem Produkt, können Sie die Technologie weiterentwickeln, was Ihr eigentlicher Kern ist. Das begeistert mich.
Was würdest du sagen, ist der größte Entrepreneurship-Irrglaube?
Das wird hart für die Marketinginteressierten. Ziele sind nicht wichtig oder Ideen sind nichts wert. Das ist immer etwas, was ich propagiere. Was soll das heißen? Du fängst eben an einem Problem, was relevant ist, unternehmerisch betrachtet, das zu lösen. Und das Wichtige ist, du musst in den Prozess rein. Die Idee ist das Ergebnis dieses Prozesses. Du weißt im Nachhinein erst, was die Geschäftsidee tatsächlich war. Weil über 50% der Unternehmen pivotieren nach dem Markteintritt und verändern komplett die Ausrichtung. Und deswegen ist es nicht so wichtig, eine tolle Idee am Anfang zu haben und darauf zu warten womöglich, sondern irgendwo im Kleinsten anzufangen und dann entsprechend sich von den Problemen hin zu den Zielen zu bewegen. Also das ist so ein bisschen eine andere Denkweise, die wir im Entrepreneurship vermitteln. Begib dich in diesen Prozess. Weil das Problem mit Zielen ist, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Die helfen dir eigentlich nicht in so einem innovativen Bereich, wo wir uns bewegen, sondern du musst über sozusagen deine Stärken, mit denen du dieses Problem löst, die Ziele erst entwickeln. Das klingt widersprüchlich, aber so ist die Realität, wie wir sie bei sehr erfolgreichen Unternehmern und Unternehmern beobachten.
Hey, ich würde das aber aus dem Marketing auch unterschreiben. Ich meine, im Ideal hat man ja ein Problem oder ein Customer Insight, an dem man dann anknüpft.
Was ich pointieren wollte, ist einfach, dass ich kenne das selber, aber meine Marketing-Ausbildung liegt weit zurück, als Top-Down-Ansatz, dass man so klare Ziele hat und dann Mittel orchestriert und Ressourcen, um diese Ziele möglichst effizient zu lösen. Und wir sagen eben, geh von deinen Mitteln und Stärken aus. Also wer bist du, was kannst du, wen kennst du? Das ist das natürliche Mittelinventar, was jede Person dort am Anfang hat. Und jede schaut ja auch anders auf dieses Problem und löst es auch anders. Und diesen Prozess musst du starten. Und wir wollen sozusagen jede Hürde rausnehmen, bloß nicht planen am Anfang, keinen Businessplan schreiben, die dich dann daran hindert, am Markt direkt die Validierung zu bekommen.
Deswegen können auch nur manche Menschen so wahnsinnig gut gründen, weil das die sind, die auch ohne solche Pläne loslegen. Ne?
Genau. Ja. Genau. Die einfach diesen Prozess eingehen.
Ich freue mich auf das erste Thema. Du bist ja, wie wir eben schon gehört haben, Experte für Startups, für Entrepreneurship, für Scale-Up-Management und auch Finance im Bereich der Startups. Und das trifft sich jetzt gut, denn ich habe eine persönliche Begeisterung für Gründungsgeschichten und junge Unternehmen, unter anderem auch aus dem beruflichen Kontext. Was ich immer wieder beobachte, ist etwas, was ich als fast paradox wahrnehme. Wenn ich mir Gründer anschaue, dann wirkt es für mich immer so, als würden sie vor allem nach dem schnellen Wachstum streben und nach Skalierung ihrer Unternehmen, die ja sehr extrem ist. Und auch wenn man sich Medienberichte anschaut, auf LinkedIn unterwegs ist, Geschichten von Investoren hört, hat man das Gefühl, dass eben vor allem jene Stories hervorgehoben werden und als erstrebenswert erzählt werden, in denen es eben auch um dieses Hyperscaling in erster Linie geht und dann im Idealfall um Unternehmen, die so einen Unicorn-Status erreichen. Was mir auffällt, ist, dass es doch eigentlich paradox ist, weil die Unternehmen, die Unternehmenskultur und vor allem auch Marken ja vielfach unter diesem schnellen, unkontrollierten Wachstum und dieser Skalierung leiden und meistens ja auch gar nicht hinterherkommen. Nicht selten führt es dann ja auch zum Untergang von den Unternehmen. Und meine Frage ist, ob es nicht einen Gegenentwurf braucht zu dieser extremen Skalierung, in dem Marke, Organisation und Produkt eigentlich im selben Tempo skalieren. Und eben die Frage, ob das Hyperscaling nicht eigentlich ein Trugschluss ist.
Ja, danke für die Frage. Du hast die Analyse fast schon selbst geliefert. Hätte ich fast nicht besser ausdrücken können. Also es ist schon eine Tendenz drin in der Frage. Eindeutig, oder? Also wir haben eine verzerrte Wahrnehmung von dem, was im Unternehmertum eigentlich normal ist. Wenn man es so in so einer Normalverteilungskurve sehen würde, ist die öffentliche Wahrnehmung, natürlich auch durch die Medien kolportiert, ganz klar in dieser Ausreißer-Thematik der schnell skalierenden Unternehmen. Das ist die absolute Ausnahme. Also das kann man statistisch eindeutig belegen. Dieser große Bauch in der Mitte, frei nach Jürgen Klopp, dieses normale Entrepreneurship, ist nicht schnell skalierend und bricht auch irgendwann dann oft ab, wenn ich das Unternehmen am Markt etabliert habe. Ich kann meine Lebenshaltungskosten damit decken und habe letztlich und auch die meiner Mitarbeiter womöglich in so einer kleineren, mittleren Unternehmensgröße und habe den eigentlichen Unternehmenszweck erreicht, dann ist das ein Erfolg. Man überlebt. Das ist das erste Erfolgskriterium im Unternehmertum. Die, die dann wirklich schnell skalieren und das, was du ansprichst, dieses schnelle Skalieren vor allen Dingen, das bekannt geworden ist als Blitzscaling, ist auch nachweislich, dass das Beyond the Bay Area, also jenseits des Silicon Valley, nicht gut funktioniert. Schon gar nicht in Bärenmärkten, wie wir sie aktuell haben, wo sich Venture Capitalisten eher zurückhalten, die auch ein Treiber dieses Phänomens sind. Wenn wir über dieses Hyperskalieren sprechen oder im Ausdruck dieses Unicorns, was du genannt hast, also ein Unternehmen, was mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet ist, ist das ja ein reiner Buchwert. Es ist nur basierend auf Finanzierungsrunden. Und das ist eine Ausreißer-Thematik. Auch Venture-Capital-Bereich, Finanzierung ist eine Ausnahme, die nicht der Regel entspricht. Und zurück zu der Frage, wäre nicht ein anderes Modell passender? Ja, und das gibt es auch schon jetzt seit Jahrzehnten, sogar Jahrhunderten würde ich sagen, hierzulande, dass du eher auf kapitalintensives, langsames Wachstum in Europa vor allen Dingen auch setzt. Dort kommt nicht von mir, sondern von Lazar wurde das mal in einem Beitrag im Harvard Business Review als Camel beschrieben. Das fand ich eine faszinierende Metapher. Was ist der erste Unterschied zwischen einem Unicorn und einem Kamel? Frage ich mal die Studierenden und es liegt auf der Hand oder ein Kamel ist real, das gibt es. Ein Unicorn ist ein Fabelwesen. Deswegen hat er diese Metapher benutzt, aber auch, weil das Kamel ein sehr resilientes Wesen ist, was eben Durststrecken ganz gut übersteht und überwindet. Es bewegt sich eher langsam. Also ein Kamel kann 30 Tage tatsächlich ohne Flüssigkeit auskommen. Das muss man sich vorstellen. Ein Mensch wäre längst tot. Und kann aber erstaunlich aber auch schnell sprinten, wenn es muss. Und das ist eigentlich ein schönes Sinnbild dafür, dass die Geschäftsmodelle oder Unternehmen, die auf solchen Parametern aufbauen, viel adäquater sind für unsere Unternehmenslandschaft hierzulande, ich spreche von Europa, aber auch für die Investorenszene. Nehmen wir Familienunternehmen. Family Business sind ein signifikanter Investorenanteil, den wir haben, die so entstanden sind, so auch funktionieren und so auch denken. Zusammengefasst, ich finde, dass den viel adäquateren Ansatz für Unternehmertum, gerade in der heutigen Zeit, wo wir niedrigere Bewertungen haben, Zurückhaltung auf der Investorenseite, gerade in Phasen, du hast es angesprochen, wo Unternehmen klassischerweise scheitern, ist nicht bei der Gründung, die ist einfach, sondern in der frühen Wachstumsphase. Also diese berühmte Hockeystick-Kurve der kumulierten Cashflows über die Zeitachse, die geht dann irgendwann über den Break-Even raus, aber bricht dann nach hinten hin ab. Das ist eigentlich das Problem. Und warum passiert das? Ich habe die Wachstumsmaschine am Markt. Ich bin also erfolgreich am Markt. Ich habe einen nachhaltigen Product Market Fit. Ich schaffe es, mein Unternehmen am Markt zu skalieren. Aber ich ziele die Operational Excellence auf der betrieblichen Seite nicht nach. Das heißt, ich onboarde immer mehr Kunden in meinem Kerngeschäft. Aber ich komme mit der Leistung in der Qualität, die ich eigentlich versprochen habe, je mehr Kunden es werden, nicht mehr nach. Und daran scheitert es. Wenn man das betrachtet, würde langsameres Wachstum eben nach dieser Kamellogik das Problem zum größten Teil lösen.
Die Qualität ist ja das eine Thema. Das andere Thema ist aber auch was, was man ja gar nicht immer unbedingt so direkt benennen kann. Und das ist ja die Markenwahrnehmung, auch eine bestimmte Definition, was ist cool, was kommuniziert ist, welche Identität steckt dahinter. Und das braucht ja häufig viel, viel mehr Zeit, um überhaupt so entwickelt zu werden. Gerade mit solchen Serviceerlebnissen, Produktqualität einhergehend, aber eben auch anderen Maßnahmen, die es dafür braucht in der Umsetzung. Und das andere ist halt, sobald etwas ja überall vertreten ist, ist es ja viel auch nicht mehr begehrenswert. Also Plattformgeschäft, würde ich sagen, kann man da ausklammern. Da braucht man eine gewisse Dominanz und Durchdringung. Aber bei gerade so identitätsorientierten Produkten, die man nach außen zeigt, geht das ja auch häufig damit einher.
Vollkommen richtig. Ich denke, das trifft auf jeden Fall zu auf den Consumer, also Endkonsumentenmarkt. Wir müssen aber uns auch vor Augen halten, dass weltweit 85-90% der Startups eigentlich im B2B-Bereich sind. Da spielt Marke eine große Rolle, aber ich würde eher sagen, der Markenkern. Das ist wieder dieses Qualitätsargument. Also ein Beispiel, Unternehmen, was ich auch eng betreut habe mit Simpex von einem Doktoranden Camilo Werdig, hier aus der HSG heraus gegründet. Die machen sowas Unspannendes wie Compliance-Software für Banken. Du kannst dir in der Bank keinen sensibleren Bereich vorstellen, als wenn Anfragen kommen der BaFin oder FINMA, also der Aufsichtsbehörden in Deutschland oder der Schweiz, um bestimmte Anfragen zu beantworten. Und da müssen die ganzen Dokumente, PDFs in der Bank durchforstet werden. Und in so einem halbautomatisierten Prozess mit einem Natural Language Processing Modell werden diese Fragen beantwortet. Simpex muss es schaffen, oder das Unternehmen mit zunehmendem Erfolg am Markt, dieses Qualitätsversprechen zu halten, um im Markt bestehen zu können, eben Banken oder Payment Provider von dieser Dienstleistung zu überzeugen, ja, dass sie einem Startup vertrauen, das diese Leistung erbringen kann. Und da würde ich sagen, ist es vor allen Dingen jetzt vielleicht weniger der Name, aber wirklich der Markenkern. Wir stellen für diese Operational Excellence und wir halten dieses Versprechen, dass wir eure Fragen zu einer Akkuratheit von fast 90% korrekt beantworten können. Das zu leisten, ist die große Herausforderung.
Du hast jetzt eben diese Kamelmetapher aufgemacht, die ich wahnsinnig schön finde. Und du hast ja auch für die Plädiere schon gesagt, das ist der bessere Ansatz. Sieht man das auch unter den Studierenden, wenn du es in der Lehre vorstellst, so einen Ansatz auch mit Unternehmern, mit denen du im Austausch bist? Hast du das Gefühl, da findet ein Umdenken statt?
Ja, auch danke für diese Frage, weil hier haben wir ja wirklich eine schöne wissenschaftliche Grundlage dafür, weil was wir nicht vergessen dürfen, bei Startups geht es ganz klar um die Unternehmeridentitäten, also welche Person steht dahinter mit welcher Identität. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie zu, die drei dieser Identitäten identifiziert hat. Das eine sind die Darwinisten, das sind erstmal vorweggeschickt, das ist ja nichts Schlimmes, also es klingt immer so dramatisch, aber das ist der klassische Business-Entrepreneur, der oder die da hingeht und sagt, ich möchte den Wettbewerb besiegen, ich bin besser und ich möchte höhere Marktanteile und möchte profitabel werden, profitorientiert. Ganz klassisches Business-Entrepreneurship. Die kannte man. Die zweite Gruppe sind die Missionarinnen und Missionare. Das sind im besten Wortsinne Weltverbesserer, also die mit dem Unternehmen einen höheren Zweck verfolgen als das reine Geschäftliche. Also es können Sozialunternehmer, Green Entrepreneurs, wer auch immer sein. Die waren auch bekannt, aber die dritte Gruppe kannte man bis dato nicht. Das waren die sogenannten Kommunitaristen, also nicht Kommunisten, sondern Kommunitaristen, die, und jetzt komme ich zum Punkt, mittlerweile 50%, ich mache das regelmäßig, zumindest in den Kursen, die ich gebe, erhebe das am Anfang und gebe so einen kleinen Test für, die HSG-Studierenden ausmachen. Vor 5 bis 10 Jahren hätte man gesagt, an der WAU in Deutschland oder HSG in der Schweiz, ja, es sind doch alles Darwinisten. Tatsächlich sind es mittlerweile über 50% Kommunitaristen. Und was sind das? Das sind also die, natürlich auch stark getrieben durch Social Media, die etwas entwickeln als Problemlösung für ihre Peers, für ihre Gleichgesinnten. Es kommt die Ursprungsstudie aus der Schweizer Autoindustrie. Ich baue dir das schönste Snowboard, das du jemals auf den Slopes ausprobiert hast, hat noch ein schönes Design. Und sie kriegen den Applaus ihrer Community, in dem Fall der Snowboarder. Es wurde mittlerweile global auch über diesen Rahmen hinaus validiert. Es gibt diese drei Identitäten. Zurück zum Punkt, du musst dir darüber im Klaren werden, welche Unternehmeridentität hast du, um dann zu sagen, das verfolge ich, das ist die eigentliche Zwecksetzung meines unternehmerischen Unterfangens. Wie ich das dann mache, ob jetzt hochskalierend oder nicht, ist völlig zweitrangig. Aber wir wissen alle im beruflichen Kontext generell, wenn du nicht deiner Identität folgst, wirst du den beruflichen Kontext wechseln, weil es wird nicht erfolgreich sein. Es ist nicht nachhaltig. Und deswegen ist es so wichtig, sich das bewusst zu machen. Welchen Zweck verfolge ich als Person mit diesem Unternehmen und nicht, welchen Zweck verfolgt das Unternehmen? Das wird immer so nach vorne gestellt. Im unternehmerischen Kontext ist es immer extrem personengetrieben, weil es ist noch klein.
Und wie kam es zu dieser größeren oder wachsenden dritten Gruppe?
Zu diesen Kommunitaristen. Ja. Bestes Beispiel ist ja aktuell die Gen Z. Wir haben eine Studie gemacht zu Gen Z. Wir kennen die Stereotypen, faul und irgendwie nicht so aktiv. Das Gegenteil ist der Fall. 50% der Gen Z gründen Unternehmen oder tragen sich zumindest mit dem Gedanken, das zu tun. Das widerspricht sich, weil es gibt kaum einen anstrengenderen Job, als unternehmerisch aktiv zu werden, oder? Mit ungewissem Ausgang, wenig Gehalt, also wenig Freizeit. Und das hat uns fasziniert und dem sind wir auch nachgegangen. Und es gibt auch internationale Studien dazu. Das ist stark dieses eben, ich kann mich selbst damit ein Stück weit verwirklichen, oder? Also dieses treibt sie halt sehr stark an. Diese natürlich klassisch wieder Sinnfrage, warum tue ich das? Das ist ihnen sehr wichtig. Und deswegen nehmen wir, also es ist kein kausaler Zusammenhang jetzt in einer Studie nachgewiesen, aber nehmen wir an, oder dass das zusammenhängt, dass dieses kommunitaristische Motiv, ich sozusagen messe mich an meinen Gleichgesinnten, vergleiche mich dort mit auch negativen Effekten natürlich, spielt eine große Rolle. Und das ist ein starkes Gründungsmotiv.
Man spricht ja eigentlich von Startups und dann Scale-Ups im nächsten Schritt zurückkommt auf diese Ursprungsfrage, Skalierung, macht das immer Sinn oder nicht, das Modell des Kamels. Da passt ja eigentlich dieser Begriff Scale-Up schon gar nicht mehr für eine Wachstumsphase, oder?
Es ist so der neuere, modernere Begriff, um dem gerecht zu werden, dass dort halt die meisten tatsächlich scheitern. Also ein Unternehmen zu gründen ist nicht so Rocket Science und das kann man relativ schnell machen. Auch einen ersten Product Market Fit zu haben ist schon toll, aber eigentlich geht es dann erst richtig los. Also wie mache ich das zu einem nachhaltigen, defensible Product Market Fit? Also wie komme ich dahin, mich zu etablieren? Und da hat man halt ganz klar herausgefunden, ist diese frühe Wachstumsphase, auch im technischen Bereich, nicht die Finanzierung des ersten Prototypen, sondern wenn ich im Deep Tech Bereich bin, Prototyp 2 oder 3, in der Robotics, in der Life Science, ist die große Lücke. Sowohl bei der Marktentwicklung, also Umsätze am Markt, weitere Kundengewinnung, wie auch bei der Investorenseite. Da ist große Zurückhaltung und deswegen hat sich das immer stärker entwickelt, dieser Fokus auf diese Skalierung. Nicht jetzt unbedingt das, was wir eingangs thematisiert haben, dieses Blitzscaling, schnelle Wachstum und exponentielle Wachstumskurve, sondern die Frage, wie ich diese Sollbruchstelle in der Entwicklung möglichst gut lösen kann. Und da hat sich das dann von der Aufmerksamkeit auf diese Scale-Ups etwas verschoben. Das ist eigentlich der Grund, warum der Begriff auch jetzt so en vogue geworden ist.
Und man könnte ihn trotzdem verwenden, sagst du?
Ja, absolut. Also man muss sich eins immer vor Augen halten. Wachstum brauchst du so oder so. Also auch wenn du jetzt nicht schnell oder exponentiell wachsen möchtest, zu dieser Ausreißergruppe gewählen, sondern wenn du dich etablieren willst, musst du wachsen. Du musst ja irgendwie aus dem Tal des Todes am Anfang herauskommen, bevor du dann Break-Even wirst. Also Wachstum braucht es. Du musst wachsen, Art 1. Du solltest auch wachsen schneller als die Konkurrenz, weil du musst dich ja etablieren. Und der dritte Punkt, wachse profitabel, ist auch absolut notwendig, um dieses Etablieren zu schaffen. Und dann kannst du entscheiden, oder gehe ich noch weiter, also mehr externes Kapital, um in dieses exponentielle Wachstum zu gehen, oder bleibt es dabei, wird vielleicht ein Lifestyle-Venture und ich kann aber am Markt bestehen.
Lifestyle-Venture, das ist auch ein neuer Begriff, ne?
Ja, also das ist halt dann, wenn diese Wachstumskurve aufs Plateau geht, wenn sie dann oben sich etabliert und die bleibt so relativ konstant, vielleicht leicht wachsend noch.
Dann freue ich mich jetzt auf das zweite Thema. Das ist ein Thema, mit dem du dich ja aktuell recht stark auseinandersetzt. Es geht um Longevity. Auf Deutsch Langlebigkeit meint, soweit ich es richtig verstanden habe, nicht nur die Verlängerung des Lebens, also dass ich mehr Jahre lebe, sondern auch die Jahre, die ich habe, qualitativ wertvoll lebe. Ich glaube, in der Allgemeinheit ist es angekommen, spätestens seitdem der US-Tech-Millionär Brian Johnson sich zum Ziel gesetzt hat, sein biologisches Alter systematisch zu senken. Und jetzt, wenn man auf den Markt schaut, wenn man auf Social Media schaut, in die Medien, man wird regelrecht geflutet von Produkten, Influencern und Berichten, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen. Meine Frage jetzt an dich, was denkst du, ist es ein kurzfristiger Hype oder ein langfristiger Trend? Und auch, was sind so die Beweggründe, wie ist das entstanden? Was denkst du?
Beim letzten vielleicht kurz anzusetzen, ist es wie so oft natürlich nicht alles neu. Wir kennen so diese ganze Anti-Aging-Thematik schon recht lange. Der Unterschied dort zum Longevity ist der, dass beim Anti-Aging geht es um ja viele ästhetische, zum Beispiel Kosmetikindustrie, diese Bereiche. Das ist natürlich schon einige Jahrzehnte alt. Longevity ist deswegen anders, weil es, wie du schon beschrieben hast, es geht um die Verlängerung der gesunden Lebensspanne, also der Healthspan, nicht der Lifespan, der stark technologiegetrieben ist. Also es gibt einen wissenschaftlichen Kern. Es geht auf das Paper von Lopez Odin zurück, The Hallmarks of Aging, wo man erste Mal, und das ist gar nicht so lange her, wirklich die Gründe des Alterns ermittelt. vermittelt hat. Das klingt banal, ist es aber nicht. Also ein bisschen die Genetik hinein, alle möglichen Ursachen für das Altern empirisch ermittelt hat. Um dann mit Startup-Ansätzen dann auch zu schauen oder kommerziellen Ansätzen, wie können wir da jetzt ansetzen, um das Leben eben gesünder zu machen und vielleicht auch gesund länger zu altern. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Aus meiner Sicht ist es beides. Also wir sind aktuell in so einer, wir beobachten es aus einer wissenschaftlichen Perspektive anhand der Kapitalströme. Downstream wie Upstream. Also wo fließt das Kapital? Und darum kann man das ganz eindeutig festmachen, das hat Trendcharakter. Nachhaltigen Trend dahingehend, 2024 gab es eine Verdoppelung der Investments in Longevity, nämlich auf 8,5 Milliarden US-Dollar weltweit. Klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so viel, aber das ist schon sehr, sehr beachtlich, gerade dieser Sprung. Was ist daran Trend? Ist der wissenschaftliche Kern oder die Durchbrüche, die man auf der wissenschaftlichen Seite in der Medizin schon beobachten kann oder auch weiter wahrscheinlich erleben wird, im Bereich der Umprogrammierung von Zellen, die dann diese Verjüngung entsprechend ermöglichen sollen oder das langsamere Altern, Umkehren des Alterungsprozesses. Und jetzt kommen wir schon so langsam in die Sphäre des Hypes, gerade natürlich auf dem Consumer-Markt, dass wir Utopien teilweise vermittelt bekommen, also Longevity als Lifestyle-Label bei verschiedenen Produkten, gerade bei Supplements angesetzt werden, dass man sagt zum Beispiel, wir überwinden das Altern. Oder wir werden plötzlich alle 120 Jahre alt. Das wird in den nächsten 30 Jahren nicht so sein. Da sind wir also im Fantasie-Utopie-Bereich natürlich auch getrieben durch die Investments, weil Venture-Capitalisten investieren in Visionen. Ob die dann Realität werden oder zur Utopie verkümmern, wissen wir auch, wie das auch in anderen Bereichen oft passiert. Aber wir haben eben diesen wissenschaftlichen Kern. Also es ist ja ganz stark dieser Trend von Medizinforschung getrieben. Ein großer Player in dem Bereich ist Alto Labs in den USA. Dort wird investiert, vielleicht auch aus einem gewissen Eigeninteresse von sehr erfolgreichen, prominenten Unternehmerinnen und Unternehmern in diese Bereiche. Das ist ein sogenanntes Instant Unicorn. Das wurde also von Geburt weg, von Gründung weg, schon als Unicorn bewertet, 3,5 Milliarden. Die haben nichts anderes vor, als die ganze Pharmabranche zu revolutionieren oder eigentlich sozusagen vom Markt zu verdrängen mit ihrer Forschung in Longevity. Also das sind für mich ganz klare Trendindikatoren, aber es hat eben auch viel Hype-Charakter. Es werden diese Moonlight-Versprechen abgegeben, die völlig überzogen sind, wo man jetzt schon weiß, dass es nicht Realität wird. Wir haben die ganze Biohacking-Szene, Kliniken, die entstehen mit überzogenen Marktversprechen. Oder? Also du hast beides, aber die harten Indikatoren wie Investments deuten klar auf einen nachhaltigen Trend hin, der bestehen bleibt.
Ja, diesen fast schon Hype, den du eben beschrieben hast, der begegnet mir eben auch. Und das eine sind ja die falschen Versprechen oder die überzogenen Versprechen. Und das andere ist ja auch, dass jetzt salopp gesagt jeder da mal aufspringt. Also das, was früher Luxushotels mit einem Spa-Bereich waren, sind heute Hotels, die ein Longevity-Center haben oder Haftcremes, die dann als Longevity für das Gebiss verkauft werden oder Influencer, die Olivenöl vertreiben und sagen, das hilft. Oder selbst eben Haustierprodukte, die jetzt den Haustieren zum längeren Leben verhelfen wollen. Also ich habe auch das Gefühl, da wird einfach viel gerade aufgesprungen auf ein Wort, was einfach wahnsinnig viel verspricht und wo natürlich auch Gelder dahinter sind, wie du es sagst, und es dann eben doch interessant ist, als Unternehmen zu sagen, oh, das nehme ich mal mit.
Ein bisschen die Frage des reinen Labelings, dass ich den Begriff verwende für alle möglichen Angebote, was früher Wellness hieß, ist dann halt Longevity. Es gibt aber eben auch ganz klar einen Boom von seriösen Anbietern, also Schweiz ist ein Hotspot dafür. Einige sprechen von Capital of Longevity, das ist interessant. Woher kommt es da? Weil du seriöse Forschungsinstitutionen hast, sei es in Basel, sei es in Zürich, an den Universitäten dort, wo Longevity Center, die auch so heißen, entstehen und wo seriöse Forschung dahinter steht. Und ganz klar nicht mit diesen Versprechen operiert wird, sondern ganz klar auf Basis von empirischer Evidenz gesagt, das leistet es und das leistet es nicht. Wir müssen ja die Medikamente und die Supplements unterscheiden. Und du hast bei Medikamente Off-Label-Nutzung, Ozempic ist so ein Beispiel, oder? Wo dann entsprechend für eine komplett andere Anwendung Longevity-Effekte vermutet werden, aber auch entsprechend erste Studien jetzt vielleicht gerade entstehen am Menschen. Es geht um das Thema Langlebigkeit. Die Frage, gibt es dazu eigentlich Langzeitstudien? Gibt es relativ wenig. Es liegt ja auf der Hand, dass es die braucht am Menschen und nicht beim Nagetier. Was uns von der DNA eben, also die Maus, relativ ähnlich sein soll. aber die leben halt auch relativ kurz, dann kannst du solche Effekte relativ gut wissenschaftlich nachweisen. Wirkt es dann genauso am Menschen? Who knows, oder? Und das sind halt so Sachen, wo wir uns immer noch im ungefähren Bereich bewegen und es wahnsinnig schwierig ist, aus einer Investorenperspektive da zwischen Fake und seriösen Anbietern zu unterscheiden. Und für mich ist der Filter genau der, gibt es eine empirische Evidenz, gibt es wissenschaftliche Studien? Das kommt aber jetzt immer mehr bei diesem Wechsel von einer sozusagen Reparaturmedizin hin zu einer Präventionsmedizin. Da gibt es sehr seriöse Anbieter, die in diese Richtung immer mehr gehen. Also auch beim Universitätsspital Zürich finden wir solche Angebote. Wenn du zum Flughafen Zürich gibt es so ein Prevention Center vom Universitätsspital Zürich. Das sind seriöse Ärztinnen und Ärzte, die das machen und rein auf empirischer Evidenz. Großer Hotspot ist Singapur. Dort gibt es sehr forschungsnahe kommerzielle Anbieter, die schon ein bisschen weiter sind als hierzulande. So ein Komplettpaket für ja immer noch recht zahlungskräftige Kundschaft anzubieten, um diese Präventionsmedizin zu etablieren. Also sind wir schon in einer sehr spannenden Phase.
Ja, und Prävention ist ja grundsätzlich auch gut, um diese Ansätze in der Medizin zu denken. Was ich vermuten würde, ist, dass einfach der Begriff irgendwann durch einen anderen Begriff ersetzt wird. Also das, was ich jetzt denke, ist momentan ähnlich Wild West, wie man damals mit dem Begriff Nachhaltigkeit umgegangen ist.
Spannend, ja.
Auch ein absoluter Megatrend. Es war eine Thematik, was darf versprochen werden. Jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass es Regularien gibt und der Begriff hat sich abgenutzt. In dem Sinne, wie er bei Konsumentinnen und Konsumenten ankommt. Und ich vermute, also ist für mein Take da, dass man vielleicht das Ganze anders betitelt.
Ja, klingt absolut plausibel. Und ich glaube, die etwas seriöseren oder ja, vielleicht präziseren Begrifflichkeiten wären eben personalisierte Medizin, Präventionsmedizin, oder? Klingt nicht so sexy, aber das beschreibt eigentlich den Kern. Ich meine, das ist auch ein sehr dickes Brett, was wir hier diskutieren, so ein ganzes System auf den Kopf zu stellen, von eben Sick Care zu Health Care, das braucht einiges. Also die Beharrungskräfte der etablierten Player, also Pharmaindustrie und andere, wurden ja schon erwähnt, sind natürlich sehr stark. Deswegen finde ich es halt, wir sind ganz, ganz früh. Weil Longevity verspricht ja eben auch gerade diese evidenzbasierte wissenschaftliche Vorgehensweise. Mhm. Das soll es ja schon ausdrücken. Aber da sind wir noch lange nicht.
Jetzt interessiert mich natürlich zum Abschluss noch, wie viel da eigenes Interesse hinter diesem Feld ist. Also bist du persönlich ambitioniert auch?
Absolut. Also das ist ein bisschen altersbedingt. Gibt sich diese Frage wahrscheinlich ganz natürlich, dass man sich mit dem Thema mehr und mehr beschäftigt. Ja, ich bin als Wissenschaftler natürlich immer gerne an Experimenten auch interessiert. Es ist ja individualisierte Medizin, das heißt, jeder muss selber auch schauen, was ist für ihn da und für sie drin und was funktioniert für einen selber und das mache ich exzessiv. Also ich bin schon auch irgendwo jenseits der Wissenschaftler unterwegs mit irgendwelchem Biohacking. Ein Thema ist ja auch, wenn wir Wissenschaftler propagieren, das braucht Langzeitstudien, 12 Jahre, die dann irgendwann mal zeigen, dass das wirklich eine Evidenz hat. Da stellst du dir im Alter schon mal die Frage, kann ich das noch abwarten oder mache ich jetzt einfach mal ein MVP, Minimal Viable Product, probiere das an mir aus, bevor es zu spät ist.
Also greifst du auch manchmal auf diese leicht dubiosen Produkte zurück?
Ja, also zu dem Grad, wo ich glaube, dass es nicht gefährlich wird.
Das war's für heute. Erfolgreich zu gründen ist nicht das eigentliche Problem. Die wahre Herausforderung besteht darin, ein Unternehmen auf einen gesunden Wachstumspfad zu setzen. Sind die wahren Endgegner eines jeden Scale-Ups, gleichgültig, ob es sich um ein Unicorn oder um ein Kamel handelt, nicht doch immer zu viele Kunden bei gleichzeitig mangelnder Operational Excellence? Wollen sich die Mitglieder der Gen Z den Mühen des Unternehmertums überhaupt noch stellen? Ist Longevity ein langfristiger Trend oder ein kurzfristiger Hype? Wer sind die derzeitigen und zukünftigen relevanten Player im Markt? Was unterscheidet die Scharlatane von den seriösen Anbietern in diesem Zukunftsmarkt? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Dietmar und Hanna, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.